Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute ist David Kugler, Gründer und CEO von Daluma, mein Gast. Eine 360-Grad-Selfcare-Brand, die Läden in Berlin betreibt und Online-Saftkuren, Skincare-Produkte und Supplements verkauft. Welche Rolle das Mikrobiom dabei spielt und warum es für ihn ein zentrales Element für eine nachhaltige Gesundheit ist, darüber spreche ich jetzt gleich mit ihm. Lieber David, ich freue mich sehr, dass du extra aus Berlin gekommen bist, um mit mir über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Alle Krankheiten beginnen im Darm, sagte Hippokrates schon vor über 2000 Jahren. Heute weiß man, dass er recht hatte.
Stimmt, ja. Und ich finde es total interessant, weil eigentlich er damals schon nicht der Einzige war. Also in der chinesischen Medizin oder in vielen traditionellen Medizinen war eigentlich der Darm schon immer als Quelle der Gesundheit irgendwie tituliert. Und es ist eigentlich interessant zu sehen, wie die Medizin jetzt da eigentlich mehr und mehr auch aus einer schulmedizinischen Sicht auf den Trichter kommt. Es gibt so ein paar Fakten, die man dazu schmeißen kann. Also man sagt, dass fast 90% aller Krankheitsbilder irgendwie mit dem Darm zu tun haben, was wahnsinnig imposant ist. Oder 70% zum Beispiel des Immunsystems werden im Darm generiert. Und eine ganze Reihe von solchen Fakten, die jetzt schulmedizinisch belegt werden, die genau dasselbe sagen, was eigentlich schon viele traditionelle Medizin schon seit Jahrtausenden eigentlich sagen.
Waren schon sehr weise. Ja. Was versteht man überhaupt unter dem Darmmikrobiom? Welche Aufgaben hat es?
Also das Darmmikrobiom ist Teil sozusagen des menschlichen Mikrobioms und deswegen Darmmikrobiom, weil es die Sachen sind, die im Darm angesiedelt sind. Und das ist eigentlich die Summe aller lebenden Mikroorganismen, die quasi in dem Darm leben. Ja, und das ist eine auch erschreckend große Zahl. Das sind so circa, das sind ungefähr 90% des menschlichen Bioms überhaupt, sind im Darm. Und das sind ungefähr zwischen 10 und 100 Billionen. Ja, also das ist eine Riesenzahl. Nicht nur in der Quantität, sondern auch damit verbunden zum Beispiel auch in der Erbgutsmasse, die da drin ist. Also da sind ungefähr, das weiß man noch nicht so 100%, ja, aber da sind ungefähr 10.000 unterschiedliche Keime zugange und die haben ungefähr 3 Millionen Erbsequenzen, die da am Laufen sind. Also wir sprechen hier von einem hochkomplexen System. Und dieses hochkomplexe System, das ist interessanter, anders als jetzt zum Beispiel das menschliche Erbgut, die sind nicht standardisiert. Das menschliche Erbgut innerhalb sozusagen deines Körpers ist zu 99,9% gleich. Ja, also deine Zelle im Haar ist überwiegend gleich wie die in deinem Auge. Das ist bei denen aber nicht so, beim Mikrobiom im Darm. Das sind ungefähr 80 oder 90% unterschiedlich zwischen den Leuten. Woran liegt das? Das liegt daran, dass der Darm eigentlich so ein bisschen der Spiegel, der empirische Spiegel deines Lebens ist. Alle Faktoren aus deinem Lebenswandel kommen da zusammen und beeinflussen dieses wahnsinnig komplexe System. Und es ist so komplex, dass man jetzt auch erst zunehmend mit technischen Möglichkeiten wie AI diese Komplexität abbilden kann und überhaupt in der Forschung dahin kommt. Also wenn man sich das Genom, wie wir vorher angeguckt haben, zum Beispiel immer in den 90ern als irgendwie die Frontier of Science genannt hat, ist es jetzt das Biom. Und der Darm ist der zentrale Punkt, in dem es stattfindet.
Und es beeinflusst auch unser Immunsystem.
Alles. Also im Immunsystem, wie gesagt, ist es ungefähr 70% der Immunleistung, die daherkommt, aber es beeinflusst noch viel mehr. Also es beeinflusst unsere kognitiven Fähigkeiten, es beeinflusst unsere Stimmungen, es beeinflusst unseren Energiehaushalt. Also es gibt fast nichts, was mit dem Darm nichts zu tun hat. Und das ist deswegen so spannend, finde ich, also aus meiner Perspektive, wo wir holistisch über Gesundheit und Selfcare nachdenken, dass es dann doch immer ganz stark zentral über den Darm geht und damit auch ganz schnell verdeutlicht wird, dass die Dinge einfach zusammenhängen und komplex sind und nicht einfache Lösungen, wie sie oftmals propagiert werden, da zum Ziel führen.
Man spricht von der Darm-Hirn-Achse. Was genau ist denn damit gemeint?
Die Darm-Hirn-Achse ist eine der zentralen Connections, wo ich gesagt habe, es ist ja alles miteinander verbunden. Am besten wird es für Leute immer deutlich, wenn man diese ganzen Sprichwörter macht, Liebe geht durch den Magen.
Kennen wir alle.
Genau, das schlägt mir auf den Magen. Aber im Endeffekt ist es eine Verbindung zwischen Gehirn und Darm, die man vielleicht auch schön verbildlichen kann, einfach indem man sich mal die zwei Organe anguckt. Ja, also das Gehirn und der Darm, wenn man die sich von außen anguckt, dann sehen die relativ ähnlich aus. Ja, es sind relativ viele Windungen, es sind hochkomplexe Systeme. Und der Darm ist auch der Ort im Körper, an dem die meisten neuronalen Vernetzungen und Zellen sind. Es sind quasi im ganzen Darm, in der Darmscheidewand, komplett Zellen eingelassen, Nervenzellen, die über den Vagusnerv mit dem Gehirn korrespondieren. Aber das ist nur ein Teil davon sogar, sondern es geht auch über das Immunsystem beziehungsweise auch über hormonelle Korrespondenzen, die sich gegenseitig wechselwirkend bedingen. Und man hat früher immer gedacht, ja, wenn man zum Beispiel Stressmagen hat, dann liegt es daran, dass man Stress hat und es schlägt auf den Magen nieder. Heute versteht man, dass es zweiseitig ist. Also der Darm ist das zweite Gehirn und man kriegt aus vielen Studien zum Beispiel mit Mäusen, wo man einfach zum Beispiel das Darmmikrobiom transplantiert, klare Ergebnisse, in dem gezeigt wird, eine Maus, die vorher zum Beispiel träge und müde war, wenn man das Darmbiom austauscht mit einer Maus, die agil war, dann ändern sich sozusagen diese Charaktereigenschaften und das zeigt, dass der Darm das Gehirn steuert. Also, dass es umgekehrt ist und das ist total faszinierend und man weiß mittlerweile auch, was die Zusammenhänge davon sind. Die sind hormonell, also zum Beispiel Serotonin, Glückshormon, Cortisol. Also Serotonin wird zum Beispiel 95% im Darm generiert. Cortisol ist auch extrem reguliert davon. Also das ist ein komplexes System aus nervlichen Connections, hormonellen beziehungsweise über das Immunsystem, die sich gegenseitig bedingen und damit sozusagen auch die zentralen Mechanismen im Körper mitsteuern.
Was passiert jetzt, wenn meine Darmflora aus dem totalen Gleichgewicht gerät?
Das ist erstmal eine interessante Frage. Was ist denn das Gleichgewicht? Weil ich habe ja vorher schon gesagt, 80-90% sind unterschiedlich. Ja. Und das ist tatsächlich für unterschiedliche Kulturen, für unterschiedliche Geschlechter, für unterschiedliche Alter, für unterschiedliche Lebenssituationen komplett unterschiedlich. Ja. Was passiert, ist erstmal, dass sich wahrscheinlich der Darm an das anpasst, an das, wie du lebst. Also wie viel du schläfst, was du zu dir nimmst.
Dein ganzer Lebenswandel.
Dein ganzer Lebenswandel. So, und was ist dann aus der Balance? Also viele Leute würden sagen, das ist vielleicht erst, wenn du ein pathologisches Bild entwickelst. Also wenn du irgendwelche Probleme hast mit dem Darm, dann ist es aus der Balance. Das sind ungefähr 30-40% der Bevölkerung im Zuge ihres Lebens, die das mal erleben. Ja, also aber ich würde fast argumentieren, das fängt schon viel früher an.
Da bin ich bei dir.
Viele von den Sachen, die keine pathologischen Bilder sind, sondern die einfach über Lebensqualität beziehungsweise auch einfach Funktionalitäten bestimmt sind, wie Schlaf, Energiehaushalt, Hautbild, Immunleistung und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die sind zentral aus dem Darm gesteuert und du musst erst kein wirkliches Krankheitsbild im Darm haben, bis du das merkst. Also zum Beispiel Breakouts in der Haut, Entzündungsprozesse sind oftmals primär aus dem Darm gesteuert. Immungeschichten genauso sind aus dem Darm gesteuert, wenn du oft krank wirst. Hast du dann erstmal ein Darmproblem oder denkst du erstmal, du hast ein Immunproblem? Du hast wahrscheinlich beides. Und deswegen ist die Frage, finde ich eher, merkt man eben solche Sachen? Schlafe ich nicht gut? Bin ich oft krank? Bin ich schlapp?
Schlechte Haut.
Schlechte Haut und so weiter. Da würde ich nicht erstmal auf einer Symptomebene gucken, was ich zum Beispiel jetzt mit Cortison gegen die schlechte Haut machen kann oder sonstige Sachen, sondern gucken, was ist denn da eventuell
die Ursache.
Die Ursache. Und die liegt oft eben im Darm. Gleichzeitig sind teilweise natürlich Darmbeschwerden. Viele Leute haben Acid Reflux, das heißt auf Deutsch, Entschuldigung, Sodbrennen.
Sodbrennen, genau.
Verdauungsprobleme, Blähungen, Unverträglichkeiten und so weiter. Also an solchen Sachen merkt man es auch. Aber das hängt natürlich immer damit zusammen, was konkret das Problem ist, weil da gibt es eine Vielfalt von Imbalance von dem einen zum anderen bis hin zu Entzündungsprozessen wie Leaky Gut und so, die da zusammenkommen. So gesehen reden wir wahrscheinlich hier über ein ganzheitliches Modell und zu gucken, geht es mir gut oder geht es mir nicht gut und dann muss man halt gucken, wo man tiefer ansetzt.
Und wann würdest du sagen, sollte man eine Mikrobiomanalyse machen lassen?
Ja, die Mikrobiomanalyse ist so ein Ding, würde ich sagen. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass die Varianzen sehr groß sind. Ja, und die Varianzen sind auch groß innerhalb der Person selbst. Ja, du wirst wahrscheinlich im Winter und im Sommer ein anderes Mikrobiom haben. Wenn du gerade in einer Stresssituation bist, hast du auch ein anderes Mikrobiom. Und du musst auch sehen, dieses Mikrobiom ist nicht in allen Darmteilen gleich. So gesehen ist es immer, ja, eine interessante Sache. Das ist so genauso wie mit Bluttests. Ja? Ja. Wenn du einen Bluttest machst, dann ist es eine Momentaufnahme.
Ja, deine Lebenssituation, deine momentane, siehst du auch sehr genau oftmals.
Genau, aber man weiß ja auch bei Bluttests, eigentlich sind es die Langzeit Fragen, die eigentlich entscheidend sind. Und da hast du in dem Bluttest meistens das Ergebnis aus den letzten maximal 3 Tagen, aber vielleicht auch aus dem Tageszyklus heraus. Und das ist dann halt oftmals nicht wirklich repräsentativ. Deswegen bin ich, was so Mikrobiom-Tests angeht, ein bisschen vorsichtig, weil ich das Instrument selber nicht überschätzen würde. Ja? Aber was man auf der anderen Seite aber sehen muss, ist, dass man den Darm oftmals unterschätzt. Ja, also der Darm hat nicht die nötige Aufmerksamkeit. Und wenn es jemandem hilft, das für sich erstmal zu priorisieren und zu sehen, hey, wo habe ich eventuell ein Defizit und wie kann ich mich ganzheitlich mit dem Thema auseinandersetzen und das optimieren, dann ist es ein guter Schritt, dann unterstützt das das. Aber mit einer Stuhlanalyse oder mit einer Mikrobiomanalyse alleine hat man erstmal nur einen Moment, den man aufnimmt und auf den man aufbauen kann. Aber das Thema danach ist das Entscheidende. Was mache ich? Wie kümmere ich mich drum? Und viele von diesen Sachen sind generell eigentlich gleich. Ja, also auch wenn du dann mit dem Test erstmal den Anstoß hast, wirst du auf dieselben Sachen kommen, die du tun kannst. Und dann kannst du dich eventuell auch schon dazu vorher entscheiden, ohne eine Analyse zu machen. Andersrum bei diesen 30-40%, die wirklich akute pathologische Probleme haben, bei denen ist es natürlich geboten. Aber das muss man medizinisch begleiten, weil man halt gucken muss, wo im Darm man was dann anguckt.
Das ist natürlich ganz was anderes dann.
Genau.
Und wo kann ich so einen Test machen lassen zum Beispiel?
Die kann man beim Arzt machen, kannst du aber auch postalisch im Internet bestellen.
Ah ja.
Da gibt es einige Testkits, die du dir bestellen kannst. Das ist immer ein bisschen verrückt. Du machst dann so Stuhlproben. Für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen oder gemacht haben, da muss man sich immer erst dran gewöhnen. Aber dann legt man so ein Fangnetz auf eine Toilette und muss dann quasi sein eigenes Sample ziehen und gibt es dann in entsprechenden Container. Den verschickt man dann im Labor und dann bekommt man online meistens die Ergebnisse zurück. Ist auch wirklich nicht teuer. Also kriegt man auch so um die 100 Euro, je nachdem, wo man es macht. Da ist auch relativ Dynamik im Markt mit unterschiedlichen Verfahren. Also wenn man nicht zum Arzt gehen will, sondern wenn man es erstmal für sich machen will, zu Hause, diskret, dann kann man es gerne auch online bestellen.
Und sag mal, wenn ich jetzt sage, ich möchte vor allen Dingen meinem Mikrobiom was Gutes tun, auf was sollte ich denn verzichten? Oder gibt es was, wo du sagst, das schadet ganz offensichtlich meinem Darm? Oder meinem Mikrobiom?
Ja, da gibt's eine lange Liste, die mit unserem, glaube ich, aktuellen Lebenswandel zu tun hat. Also ich würde sagen, da gibt es vielleicht so 3 Buckets. Das erste Bucket ist das ganze Thema Hyperdesinfektion. Also wir leben in einer Welt, und das ist auch was, glaube ich, eine der wichtigen Probleme ist, indem wir uns systematisch biotischen Input von außen kaputt machen. Wir sind, oder das Mikrobiom insgesamt, ständig Milliarden von Bakterien, Keimen, Pilzen, Hefen ausgeliefert. Und die siedeln sich überall an. Ja? Also auf der Haut gleichermaßen, im Atemsystem und überwiegend im Darm. Und dadurch, dass wir jetzt zivilisatorisch in einem Setting leben, in dem die Fenster abisoliert sind, in dem da keine Luft durchzieht und wir in Räumen sind, die trocken sind und abisoliert sind, haben wir da deutlich weniger Input. Wir desinfizieren die, das ist eigentlich fast das Schlimmste. Also zu Hause mit, ich sage jetzt die Namen nicht, von diesen chemischen Desinfektionsmitteln, die alles abdesinfizieren, von Toiletten zu Küchen zu sonst was, Wipes, Gels, noch schlimmer, diese antiseptischen Gels, die man während Covid überall drauf gemacht hat, die in die Haut diffundieren und chemisch nachhaltig desinfizieren, reduzieren die Keimlast um einen herum extrem, was sich im Mikrobiom ganz stark niederschlägt. Also diese ganze Desinfektionswahn von Leuten selbst, aber auch in der Industrie. Abgepackte Lebensmittel, die unter Folien sind, sind vorher sterilisiert worden. Oder wenn man jetzt im Biomarkt oder früher bei sich, wenn man irgendwie Apfel geerntet hat zum Beispiel, an Strom geguckt hat, dann waren da so weiße, ist da dieser weiße Flaum, das sind Flughäfen, das ist ein Bild dafür, wie man biotisch Input zu sich genommen hat. Das ist heute nicht mehr so, weil alles abdesinfiziert ist. Das ist der erste Block. Zweite Block ist Aufnahme von Biotika. Ja, und da ist auch unser Lebenswandel fundamental anders als jetzt zum Beispiel vor 50 Jahren. Fermentierte Lebensmittel zum Beispiel nehmen wir bei weitem nicht mehr so stark zu uns, die wahnsinnig reich sind an Probiotika und Präbiotika und Postbiotika, alles gleichermaßen. Also alles, was zählt, extrem reduziert im Vergleich zu früher. Da muss man auch wirklich sehen, dass das ein fundamentaler Quelle war von der Bereicherung unseres Mikrobioms. Das ist weggefallen. Gleichzeitig ernähren wir uns ganz stark mit dem, was man oft die 3 weißen Teufel nennt. Also Zucker geht nach oben, Milchprodukte geht nach oben, weißes Mehl geht nach oben. Das sind alles gleichermaßen Sachen, die sind nicht gut, sondern die fördern eher Candida, Pilze und einseitige Populierung im Darm. Genau, und schlussendlich dann der 3. Punkt, und das ist der Lebenswandel, der entscheidend ist. Das ist fundamental anders als früher, während wir zum Beispiel bis auch vor 50 Jahren unseren Lebensraum mit Tieren ganz viel geteilt haben, in der unmittelbaren Nähe von Landwirtschaft, genauso in der Natur zu sein oder zum Beispiel zu Gärtnern und im Kontakt mit Erde zu sein, wo wahnsinnig viel Biom drin ist, das Material, das wir aufnehmen können. Die Sachen sind auch nicht mehr da. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir Stress nochmal, glaube ich, auf einer ganz anderen Dimension erleben heute als damals, was auch nicht gut ist, beziehungsweise Alkohol und so weiter und so fort. Schlaf, auch ganz wichtiges Thema. Da sind wir jetzt in einer fundamentalen anderen Situation als vor 50 Jahren. Und im Resultat merken wir auch sozusagen, dass da ganz viele von diesen chronischen Krankheitsbildern jetzt extrem nach oben gehen. Und es ist naheliegend und wird auch zunehmend untersucht, dass die Sachen eben zusammengehören.
Der britische Mikrobiom-Guru Dr. Tim Spector empfiehlt, 20 bis 30 verschiedene Pflanzen pro Woche zu essen. Wie soll das gehen?
Das ist gar nicht so schwer.
Also ich empfinde es viel.
Ja, aber das klingt immer so viel. Ja. Aber guck mal, wenn du es runterbrichst auf den Tag, dann wären es schon mal 4.
Da hast du recht, ja, so muss man das
sehen. So muss man das sehen. Und ich glaube, da ist es wie oft so bei Gesundheitsfragen, es liegt immer in der Balance, ja, es liegt immer an der Mischung und nicht immer dasselbe machen.
Wohl wahr.
Und ich glaube, da einfach ein bisschen ad eins mehr Varianz reinzubekommen, einfach ist, indem man einfach auf den Wochenmarkt geht zum Beispiel und nicht im Supermarkt nicht immer dasselbe kauft und auch standardisierte Produkte, die meistens dann eben auch highly processed sind und immer dasselbe ist, das wäre eigentlich schlecht, weil die meistens auch kein großes Spektrum an Lebensmitteln haben. Wenn du auf den Wochenmarkt gehst, dann hast du eine Saisonalität, das führt schon mal dazu, dass du schon mehr zu dir nimmst. Das andere ist, was zum Beispiel wir halt machen, ist halt Juicing, ne? Das ist auch sowas, was bei uns bei den Juices wahnsinnig wichtig ist, dass es keine ein, zwei Komponentendinger sind, die auf Apfel und Orange basieren, sondern bei uns sind irgendwie bis zu 12 unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten mit drin, damit man eine Varianz reinbekommt und ein breites Spektrum. Was ich zum Beispiel auch sonst mache, ist in meinem Snackverhalten, ich habe immer eine Packung Nüsse zum Beispiel zu Hause und ich kaufe nie zweimal die gleiche hintereinander, sondern ich variiere die immer durch. Das ist genau dasselbe zum Beispiel bei Obst bei mir und es ist genau dasselbe mit Gemüse bei mir, was immer so ein Hauptelement ist von den Sachen, von denen ich mich gerade an dem einen Tag ernähre. Und wenn man die zum Beispiel ganz einfach dann wiederum zurücklegt und sagt, okay, am Tag zum Beispiel Nüsse, immer anders, ein Obst anders, ein Gemüse anders und jetzt kannst du nur noch irgendein anderes überlegen, dann bist du schon bei den 4.
Das geht eigentlich relativ. Das geht, du hast vollkommen recht, das, ja, kriegt man hin.
Ja.
Probiotika sind ja auch ganz wichtig, die gibt es ja auch bei euch zu kaufen.
Ja.
Wie kann die Kundin oder der Kunde für sich wissen, wie viel soll ich davon nehmen oder geht ihr davon aus, die wissen das sowieso?
Nee, ich glaube, da sind viele mit überfordert. Das ganze Thema ist ja sehr komplex und ich glaube, für viele ist das so ein Buch mit 7 Siegeln. Also wir haben sehr, sehr, sehr lange an der Entwicklung gearbeitet und wir glauben auch zu Recht, dass wir wahrscheinlich das beste Probiotikum im Markt haben, weil ich glaube, da mehrere Sachen abgedeckt sein müssen, damit das gut funktioniert. Das eine ist, dass du die Resorption ermöglichst. Und dazu muss einerseits die Kapsel die richtige sein und da müssen auch unterstützende Substanzen mit drin sein, wie Magnesium zum Beispiel, damit im Darm die Populierung gut funktioniert. Weil wir diesen Input, den biotischen Input, den wir früher mit fermentierten Lebensmitteln oder mit Tieren und so weiter hatten, jetzt nicht mehr haben, ist es wichtig, dass wir das permanent reinpopulieren. Weil der Darm ist ja ein ständig laufendes System, oben rein, unten raus. Und was sozusagen oben reinkommt, wird immer auch ausgeschieden. Sprich, wenn du aufhörst nachzupopulieren, ja, dann scheidet der Darm automatisch die Sachen auch weiter aus. Deswegen ist es, glaube ich, im Grundsatz schon mal wichtig, auf diesen Input zu achten und zwar dauerhaft. Viele Leute haben bei Probiotika immer den Gedanken zu sagen, ah, ja, das mache ich jetzt mal
als Kur.
Ja, das mache ich jetzt mal nach einem Antibiotikum zum Wiederaufbau. Das ist gut, dass man das macht, aber es reicht nicht. Man muss permanent gucken, dass man viel Input bekommt, ständig Input bekommt. Das zweite ist, dass man auf das Spektrum achten muss. Was ich ja vorher schon gesagt habe, das Spektrum im Darm ist enorm. Also wir haben ungefähr 10.000 unterschiedliche Keime im Darm. Ja? Wenn man jetzt viele klassische Probiotika anguckt, die sagen, da sind so und so viele Milliarden Keime drin, aber das sind dann 2, 3 Lactobacilli, dann hilft das nicht wirklich was. So gesehen ist das Spektrum entscheidend. Da haben wir 23 Stämme. Oder wenn man die Substämme mitnimmt, zum Beispiel 76. Es gibt keins, das mehr hat, weil wir davon überzeugt sind, dass das ist, was die Qualität in einem Supplement bringt, ja, in der Supplementierung. Also je breiter, desto besser, ja, weil es ist ein komplexes Ökosystem, dessen Spektrum braucht, um zu funktionieren. In der Aufnahme ist es danach eigentlich relativ einfach. Das Wichtigste, was man auch beachten muss, ist, dass man es nicht auf leeren Magen macht. Also zumindest nicht bei unserem. Weil unser ist es so potent, wenn du es auf leeren Magen machst, in der Früh, dann ist es einiges, womit du da arbeitest. So gesehen immer nach dem Essen mittags. Ich nehme es gerne auch abends, ehrlich gesagt.
Dass es über Nacht wirkt.
Genau, dass es über Nacht wirkt. Es gibt Leute aber, die haben leichten Schlaf. Da ist es dann eventuell zu viel los, als dass sie dann irgendwie noch ruhig schlafen könnten. Ich habe das nicht, deswegen nehme ich es abends. Aber klassischerweise empfehlen wir das dann mittags und aber dauerhaft jeden Tag. Und dazu aber auch natürlich die anderen Sachen auch, ne? Also wenn man noch Präbiotika noch dazu nimmt, also Hülsenfrüchte, Ballaststoffe und so weiter und so fort, dann ist das der richtige Weg.
Das ist eigentlich auch eine Prävention.
Total. Also ich sag immer, die Leute haben, glaube ich, aus meiner Perspektive noch gar nicht richtig adjustiert, was die Rolle ist in der Supplementierung von einzelnen Säulen. Jeder denkt immer über Vitamine nach. Ja? Wenn du heute einen normalen Europäer, einen Mitteleuropäer nimmst, dann ist der selten wirklich ein Mangel an Vitaminen. Der ist vielleicht ein bisschen unterversorgt, aber da ist selten wirklich ein Mangel. Beim biotischen Thema ist ein akuter Mangel aufgrund der Faktoren, die ich vorher erzählt habe. Und wenn dann jemand fragt, was muss man denn eigentlich supplementieren, dann würde ich sagen, zuerst muss man eigentlich gucken, dass man Probiotika zu sich nimmt. Weil das ist, was unser Lebenswandel im Moment verschlechtert hat. Die Vitaminaufnahme hat unser Lebenswandel an vielen Stellen auch oft verbessert. Wir haben mehr Obst und Gemüse verfügbar, wenn man darauf achtet. Aber Biotik ist was, was in den letzten 50 Jahren echt unter die Räder gekommen ist. Und es ist so zentral und wichtig, dass es sich auf alle Lebensbereiche auswirkt. Also du kannst, wenn du zum Beispiel immer dieses Immunthema wieder auspacken willst, zum Beispiel, dann denken die Leute immer erst darüber nach, Vitamin C zu nehmen. Gut und richtig, aber ich habe ja vorher schon gesagt, 70% des Immunsystems kommen aus dem Darm. Deswegen würde ich immer sagen, das Probiotikum ist eigentlich das Erste, was auf die Liste gehört.
Eines eurer Hauptgeschäftsfelder sind die Saftkuren. Also ihr macht ja auch Fastenkuren.
Ja.
Ich habe jetzt zugegebenermaßen mit meinem Magen immer eher Themen, dass ich so Saftsachen nicht so gut kann. Mhm. Aber ihr habt wahrscheinlich auch für jeden eine spezielle. Ja. Oder sagt ihr, das kann eigentlich jeder nehmen und auch ausprobieren? Es ist immer nur eine Frage, wie und wie viel.
Genau. Erstmal geht es um das Thema Fasten. Fasten ist für den Darm extrem gut. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man fastet. Ne? Von Buchinger zu Brühe zu Null. Alles ist gut für den Darm, weil in der Zeit eben Zucker, Laktosen, Glutene, alles, was sozusagen für den Darm oft negativ ist, erstmal für eine Zeit lang entzogen wird. Und das gibt den guten Kulturen im Darm die Möglichkeit, an Population zu gewinnen im Verhältnis zu den Kulturen, die auf Zuckern zum Beispiel wachsen, weil die sterben oftmals relativ schnell und dann verschiebst du dein Biom im Darm zu guten Kulturen. Und das ist im Fasten immer gut. Da kann der Darm sich auch mal regenerieren und so weiter und so fort. So gesehen ist das für mich eine der zentralen Dinge, um so ein Reset mal zu haben. Ich mache 2x im Jahr eine Saftkur und ich mache jeden Monat einen Nulltag. Und ich merke, wie mir das auf allen Ebenen wahnsinnig gut tut. So, und dann stellt sich die Frage, welche Form von Fasten für einen am besten ist. Es gibt Leute, die zum Beispiel, wenn du sagst, bei denen ist Fructose ein Thema, dann nimmt man zum Beispiel bei uns eine grüne Saftkur, ja, wo quasi nur Vegetable drin ist und keine Fructose. Also ich würde auch sagen, das ist eine fast der besten Formen von Fasten, weil du da wahnsinnig viel Polyphenole drin hast.
Ja, exakt.
Genau, und die sind extrem gut für den Darm. Sprich, wenn du quasi deine Kalorien runternimmst im Fastensprozess und Polyphenole noch zuführst, dann hast du den Effekt, den ich vorher gesagt habe, nochmal verstärkt, indem du dann quasi die positiven Kulturen nochmal stärker fütterst. So gesehen, wenn man keine Fructose kann, ja, dann ist das gut, aber es ist für viele Leute wahrscheinlich oftmals ein bisschen schwieriger. Also für den Einsteigen fast da würde ich sagen, 3 Tage grüne Säfte ist wahrscheinlich schon ein bisschen härter. Da gibt es, wie gesagt, ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Also sowohl bei uns, wo ich sagen würde, wir nehmen das sehr ernstes Thema in der Qualität, aber das kann man auch anders machen. Ja? Also man kann auch sagen, man macht die ganze Zeit zum Beispiel nur Gemüsebrühe für 3 Tage. Auch total in Ordnung. Ja? Manche Leute machen es wiederum mit Knochenbrühe für 3 Tage. Auch komplett in Ordnung. Man muss nur gucken, dass man immer unter 600 oder 500 Kalorien am Tag bleibt.
Ich finde, dieses Fasten ist faszinierend und auch ganz, ganz wichtig. Ich selber mache das auch. Und ich glaube, man muss einfach für sich selber herausfinden, ja, womit kommt man am besten zurecht.
Ja, das und es entwickelt sich auch.
Ja.
Also ich habe angefangen anders, als ich jetzt unterwegs bin. Also dieser Rhythmus, 2x im Jahr die 3 Tage zu machen und diese 0 Tage ist für mich super, weil sich einfach in meinen Alltag einfügt. Es gibt Leute aber, die wollen das gar nicht im Alltag, sondern die wollen wirklich mal komplett raus. Und die machen das dann auch lange. Ja, die machen dann 7 Tage, 10 Tage. Da muss man aber immer sagen, das ist was, das sollte man dann begleitet machen.
Ja, und auch wird bestens, dass du irgendwo, wie du gesagt hast, in einer der Kliniken gehst, genau, oder in diese. Es gibt ja jetzt wirklich viele, die das anbieten.
Genau, genau.
Sehr gut auch.
Genau. Nach 7 Tagen oder ab 10 Tagen, man sagt sogar über 12 Tage sollte man wirklich nicht unbeaufsichtigt fasten. Aber das ist dann was, das viele andere dann lieber mögen, weil es begleitet ist und sagen, ich komme mal komplett raus und komme komplett zur Ruhe. Da hat jeder seinen eigenen Weg und all die Wege sind fair, weil ich glaube, an vielen Stellen gibt einem auch der Darm vor, so ein bisschen was für einen gut ist. Und was sich gut anfühlt, ist auch gut.
So, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage, lieber David. Jetzt bist du ja jemand, der sich eigentlich die ganze Zeit mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzt. Was sind die wichtigsten Learnings so für dich in den letzten Jahren, seitdem du auch Daluma machst und all das?
Was ich eingangs ja schon gesagt habe, was so ein bisschen die Leitprämisse ist, und das merke ich auch, ist, dass die Dinge halt alle zusammengehören. Es ist immer nicht so einfach, dass man sagt, die eine Sache alleine erreicht jetzt alles. Das ist nicht so, sondern für uns gehören die Dinge zusammen. Man muss sie holistisch denken. Es geht um eine Verbindung von unterschiedlichen Methoden beziehungsweise von unterschiedlichen Produktkategorien beziehungsweise um den Lebenswandel. Es ist ein breites Thema. Was sich für mich gezeigt hat, glaube ich, die einfachsten Sachen sind clean. Das Wichtigste ist, clean ist. Man muss gucken, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was man eigentlich so den ganzen Tag zu sich nimmt. Und das ist oft schockierend. Also zum Beispiel jetzt beim dem Thema Darm. Also ich habe das früher selber gemacht. Ich habe früher vegane Proteinriegel von einer Marke gerne gegessen. Wir entwickeln jetzt gerade unsere eigenen veganen Proteinriegel, weil wenn man sich damit genau befasst, zum Beispiel Emulgatoren beziehungsweise Polysaccharide, also Süßungsmittel und so weiter und so fort, sind halt absolutes Gift für den Darm. Und an vielen Stellen mangelt es oft an Bewusstsein für diese Details, die man eigentlich so unhinterfragt ständig mitnimmt, die aber extrem schlecht sind. Also Süßstoffe, Emulgatoren, Zusatzstoffe, versteckte Zucker, die in ganz vielen Lebensmitteln drin sind, Weißmehl, all sowas. Also ich glaube, das Thema Clean ist das Wichtigste für mich. Also wenn ich auch sehe in meinem Umfeld, sowohl von den Persönlichkeiten, die ich wirklich inspirierend empfinde, aber auch einfach von ganz normalen Leuten, da finde ich die Effekte immer wahnsinnig drastisch, wenn Leute aufhören, diese ganzen Standard-Process-Sachen zu sich zu nehmen. Also einfach clean zu bleiben. Das macht schon wahnsinnig viel aus, weil man einfach erstmal viel Ballast rausnimmt. Da muss man gar nicht viel tun, viel Neues tun, sondern man nimmt einfach ganz viel Ballast erstmal raus. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was kann ich tun? Tun ist oft eine Frage von, und ich bin ursprünglich Sozialpsychologe in meinem Master, ich glaube, es ist eine Frage von Habitus und von kleinen Schritten. Ne? Immer erstmal einfach anfangen und Sachen tun. Sich nicht große Ziele setzen und irgendwie große Veränderungen machen, sondern mit kleinen Gewohnheiten anfangen. Und das hat viel damit zu tun bei mir, dass man regelmäßig Sport macht und zwar auf einem Niveau, das einem gerade passt. Das variiert bei mir auch ganz stark. Also manchmal ist man ein bisschen kränklich. Dann ist es okay, wenn man einfach nur spazieren geht.
Also auch da es anpasst einfach, wie
genau,
du
Hauptsache,
fühlst.
Genau, Hauptsache man macht irgendwas.
Die Bewegung.
Genau, und was auch einem gut tut. Also wenn man das Gefühl hat, oh, das tut mir gerade nicht gut, dann muss man es auch nicht machen. Aber einfach weitermachen. Einfach weitermachen, kleine Gewohnheiten aufbauen. Und immer Schritt für Schritt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, auf sich hören. Und schrittweise einfach sagen, hey, heute mache ich nur das und es fühlt sich gut an und ich mache es jeden Tag wieder und jeden Tag wieder. Das glaube ich mit Blick auf Sport. Und bei mir ist es auch wieder tatsächlich so ein Darmthema, Wellbeing. Also meine Morgenmeditation war für mich ein riesen Gamechanger. Und es ist es immer noch. Also in der Früh kein Handy, wenn man aufsteht, sondern erstmal kurz sammeln. Ich dusche kalt, das ist übrigens auch ein Riesenthema. Kalt duschen und Kryo und Sauna, also Heat Therapy Geschichten. Und dann Morgenmeditation, das setzt den Tag auf ein komplett anderes Gleis. Und damit fühlt sich alles andere viel leichter an und viel positiver. Das würde ich sagen, ist so der zweite Block. Der dritte Block ist, glaube ich, immer so ein bisschen experimentieren und neue Sachen machen. Immer neu gucken und sich weiterentwickeln und nicht alle Sachen einschleifen lassen, weil man ändert sich. Alles ändert sich. Dein Leben ändert sich, deine Situation ändert sich. Und indem man da experimentell und offen bleibt, kann man sich ganz stark weiterentwickeln auf Arten, die man selbst sich noch gar nicht gedacht hat.
Super. Vielen, vielen Dank, lieber David. Das war ein wahnsinnig tolles Gespräch mit dir. Ich bin sicher, wir werden uns bald wieder unterhalten.
Würde mich freuen. Tausend Dank dir.
Wir machen jetzt eine kleine Podcast-Weihnachtspause. Im Januar geht's dann wie gewohnt weiter. Frohe Weihnachten an alle!